Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz. Mittwochs gibt es immer um 15 Uhr den Podcast der internationalen Stadt Ulm zum Thema Vielfalt, Antirassismus, Demokratieförderung, wo wir jedes Mal einen Gast und Experten haben. Und heute freue ich mich sehr auf den Journalisten und Buchautor Mohamed Amjahid. Herzlich willkommen, Herr Amjahid.
Hallo.
Es freut mich, dass Sie Zeit haben. Sie sind ja ein vielbeschäftigter Mann. Neben der Taz, Zeit und Spiegel haben Sie ja noch ein Buch herausgebracht, bereits im Jahr 2017. Und Sie haben ein neues Buch sozusagen in der Pipeline, wo wir schon so ein bisschen drauf vorgreifen, ist ja kein Geheimnis, Der weiße Fleck. Darum geht es wieder um Rassismus, wie in Ihrem Erstlingswerk?
Ich beschreibe es immer ganz gerne, dass es mir um die weiße Mehrheitsgesellschaft geht, tatsächlich. Also wir gucken sehr, sehr viel mit verschiedenen Perspektiven natürlich auf Minderheiten, auf rassifizierte Minderheiten in Deutschland. Und mir ist es als Autor total wichtig, einmal zurückzublicken auf die weiße Mehrheitsgesellschaft und das fair und kritisch nochmal zu analysieren, welche Mechanismen in dieser Mehrheitsgesellschaft auch greifen. Deswegen würde ich sagen, es ist eine Betrachtung der, wie gesagt, Mehrheit in Deutschland und der Versuch, eine Debatte nochmal weiterzuführen, die wir in den vergangenen Jahren auch schon intensiv begonnen haben, die aber noch überhaupt nicht ausdiskutiert ist.
Ist das rassistische Denken nach wie vor in der Gesellschaft verankert, Ihrer Meinung nach? Strukturell vielleicht sogar?
Ja, leider schon. Also die Frage, die mir in diesem Zusammenhang sehr oft gestellt wird, ist, ob es besser oder schlechter wird. Und ich sage immer, es wird sichtbarer. Das ist der große Unterschied, dass mehr und mehr betroffene Menschen aus ihren verschiedensten Perspektiven über diese rassistischen Strukturen sprechen, sorgt dafür, dass es überhaupt sichtbar ist, dass es diese rassistischen Strukturen gibt. Ich bin ja nur ein Beispiel, beziehungsweise kann nur einen Beitrag leisten. Es gibt ganz viele andere Autorinnen, Künstler, ganz viele andere auch politische Entscheidungsträger, die von Rassismus betroffen sind und mittlerweile auch darüber reden. Und deswegen war es mir total wichtig, jetzt nochmal aufbauend auf die Diskurse der vergangenen Jahre nochmal ein neues Buch zu schreiben, um einen weiteren Schritt in der Debatte zu wagen und auch ganz praktisch nochmal zu formulieren, was man ganz konkret gegen diese rassistischen Strukturen tun kann.
Bevor wir jetzt zu dem weiteren Schritt kommen, vielleicht ganz am Anfang ein kleiner Blick zurück. Woher kommen eigentlich diese Strukturen, diese Verfestigung der weißen Mehrheitsbevölkerung, wie Sie es sagen? Ist es geschichtlich eine ganz normale Entwicklung oder was ist da schiefgelaufen in Deutschland?
Wichtig festzuhalten ist, dass niemand individuell für diese Strukturen haftbar gemacht werden kann. Also Sie als weiße Person können nicht die Verantwortung individuell übernehmen, dass es diese Strukturen gibt. Allerdings können Sie schon reflektieren, in welchem Umfeld Sie sich befinden und bewegen. Weil diese Strukturen ja historisch gewachsen sind, über Jahrzehnte und Jahrhunderte. Das beginnt erst nicht nur mit dem Kolonialismus, aber spätestens dann, als sehr viele europäische Mächte sich entschieden haben, in die Welt rauszusegeln und andere Menschen zu kolonisieren, auszubeuten. Spätestens dann beginnt eine Geschichte, die erzählt, wie diese Strukturen überhaupt etabliert und aufgebaut worden sind. Und das sind nicht nur Strukturen, die man ganz konkret quasi messen kann, zum Beispiel in der Wirtschaftsabhängigkeit einiger Länder von Europa, sondern es sind auch Strukturen, die in den Köpfen sind. Also in dem Augenblick, wo mit dem Phänotyp eines Menschen oder den äußerlichen Merkmalen, zum Beispiel der Hautfarbe eines Menschen, bestimmte Vorurteile verknüpft werden, gleichen diese Strukturen. Und das hat schlimme Auswirkungen auf den Alltag von den Betroffenen. Also man bekommt dann vielleicht keine Wohnung, weil man in Anführungsstrichen die falsche Hautfarbe hat oder einen bestimmten Job nicht. Man ist Dauerthema in verschiedenen Medien und zwar immer nur negativ. Und das hat was damit zu tun, dass seit Jahrhunderten eigentlich genau diese Denkweise etabliert und eingehämmert wurde in die Köpfe aller Menschen.
Es ist also noch das Erbe des Kolonialismus.
Auf jeden Fall. Und in Deutschland müssen wir tatsächlich noch mehr über dieses Erbe sprechen. Vor wenigen Tagen hat sich die Berliner Afrika-Konferenz gejährt. 1884 war das, glaube ich, als in Berlin der afrikanische Kontinent aufgeteilt worden ist unter den europäischen Mächten. Und viele sagen, ja, meine Güte, das ist 136 Jahre her, aber dieses Ereignis zusammen mit anderen Ereignissen waren so mächtig, dass sie bis heute nachwirken. Und um dieses Erbe geht es. Das ist sichtbar in einigen sehr simplen Fragen, zum Beispiel, ob Straßen in deutschen Städten nach Kolonialverbrechern benannt werden sollten. Und es ist auch, wie gesagt, unsichtbar in den Köpfen der Menschen, der Entscheidungsträger und Trägerinnen in unserer Gesellschaft, die unbedingt reflektieren müssen, dass es halt diese Voreingenommenheit gibt.
Jetzt sagen Sie ja, das ist, Sie wissen gar nicht, ob es mehr oder weniger geworden ist, aber Sie können sagen, dass es jetzt aktuell ein Thema ist. Warum ist es denn jetzt ein Thema? Was ist da passiert? Warum hat es so viele Jahrzehnte einen Dornröschenschlaf, sage ich mal, gelitten hier bei uns?
Weil es auch mit diesen rassistischen Strukturen zusammenhängt, dass viele betroffene Menschen, schwarze Menschen, People of Color, also jene mit Migrationshintergrund, ich mag das Wort nicht, aber damit die Zuhörerinnen das auch vielleicht besser nachvollziehen können, also alle nicht weiße Menschen, die seit Jahrzehnten schon darüber gesprochen haben, wurden halt nicht gehört. Das ist ein Teil des Problems. Man kann natürlich darüber reden, muss aber man ist halt darauf angewiesen, dass irgendjemand zuhört. Die andere Seite der Medaille ist, dass viele Betroffene nicht die Möglichkeit hatten, quasi im Mainstream auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Das hat sich in den vergangenen Jahren peu à peu geändert. Meine Eltern, zum Beispiel sogenannte Gastarbeiterinnen, sind in den 60er Jahren nach Deutschland gekommen und hatten nicht die Möglichkeiten, die ich habe jetzt als Autor, über diese Themen zu sprechen. Sie waren betroffen, haben mit mir zum Beispiel als Kind darüber gesprochen, wie sie auf dem Arbeitsmarkt die ganze Zeit diskriminiert worden sind, bespuckt worden sind auf den Straßen, von der Polizei ausgelacht worden sind, als sie Anzeige erstatten wollten. Aber sie hatten halt nicht das Privileg, das ich mir erarbeitet habe. Ich meine, sie rufen mich an und ihre Zuschauerinnen hören mir zu. Das ist ein großes Privileg, das ich nutze, um natürlich auf meine Perspektive nochmal aufmerksam zu machen. Und das hat sich geändert. Mehr und mehr Betroffene sind sprechfähig geworden. Dabei sind wir noch weit weg von Repräsentation. Wenn wir die Zusammensetzung von Redaktionen zum Beispiel in Deutschland uns angucken, von Unternehmen oder Behörden, da ist nicht die Bevölkerung repräsentiert, wie sie da draußen in der Realität auch existiert.
Wären das die weiteren Schritte, von denen Sie reden, dass wir jetzt also in einem ersten Schritt es überhaupt erkennen und überhaupt diese Plattformen bieten und im nächsten Schritt diese Repräsentation angeleiert wird, ich sage jetzt mal analog zur Frauenquote?
Ist natürlich schwieriger, in Schritten zu sprechen, obwohl ich auch dieses Wort immer benutze, Schritt, weil das, also man kann nicht einfach ein 5-Stufenplan machen und sagen, und dann ist alles vorbei. So kompliziert ist tatsächlich die Lage dann schon. Aber Repräsentation, würde ich sagen, ist jetzt nicht das Allheilmittel. Also ich würde nicht sagen, dass jede Person of Color, also jede nicht weiße Person, eine bessere Führungskraft ist. Aber es würde nicht schaden, wenn Repräsentation stattfindet. Das mildert tatsächlich die ausgrenzenden Strukturen ab. Was ich damit meine, ist, dass es nicht sein kann, dass in Regierungen oder in Parlamenten zum Beispiel nicht weiße Menschen nicht repräsentiert sind adäquat, so wie es auch nicht gehen kann, dass in einigen Parlamenten der Frauenanteil unter 25% ist und gleichzeitig Frauen die Hälfte dieser Gesellschaft ausmachen. Und deswegen ist es total wichtig, über Repräsentation zu sprechen. Einerseits da, wo man es nicht direkt sieht und andererseits aber auch da, wo vor allen Dingen junge Leute sich wiedererkennen müssen, im Fernsehen, in den Kulturproduktionen, in Romanen, in Erzählungen. Das ist total wichtig, damit tatsächlich jede Person sehen kann, ich kann es schaffen, auch meine Träume zu verwirklichen.
Woran liegt es denn jetzt? Ist es eine Bildungsfrage, dass die Generation ihrer Eltern alleine schon deshalb gar keine Chance gehabt hat? Liegt es an den einzelnen Individuen wie Sie? Da gibt es jetzt ja mehrere People of Color, die jetzt als Journalist, Schriftsteller oder anderweitig immer öffentlicher zutage treten. Ist es eine Bildungssache? Ist es eine Typussache? Oder woher kommt es, dass es gerade jetzt so eine Welle hat?
Ich glaube nicht, dass Bildung der Schlüssel ist. Und das ist eine sehr provokante Antwort von mir, die ich gerne immer in den Raum werfe, weil einerseits Bildung ja auch nicht garantiert, dass Menschen dann nicht rassistisch denken. Das ist nur so in Klammern. Meine Eltern wurden ja für einen bestimmten Zweck nach Deutschland geholt, gerufen. Und das war so angelegt, dass die einfach Tag und Nacht arbeiten und keinen Murks von sich geben. Und so wurden Millionen von Menschen aus verschiedenen Ländern, vor allen Dingen aus der Türkei, aus Südeuropa oder Marokko, nach Deutschland geholt, damit einfach das Wirtschaftswunder passiert. Und so war es angelegt, dass diese Menschen sich auch nicht wehren, wenn sie diskriminiert werden. Die Kinder und Kindeskinder dieser Gastarbeitergeneration hatten aber sehr viel zu kämpfen, zum Beispiel im deutschen Bildungssystem, wo es hier darum ging, ganz oft junge Talente mit diesem familiären Hintergrund, der daran zu hindern, irgendwie aufzusteigen. Und dieser Kampf geht bis heute tatsächlich. Aber einige haben es so weit geschafft, um plötzlich die eigenen Interessen und Perspektiven zu formulieren. Das hat sich, glaube ich, geändert. Und das mit den Gastarbeiterinnen ist ja nur ein Beispiel. Geflüchtete zum Beispiel in Deutschland werden auch peu à peu sprechfähig und können für sich selbst reden. Und ich freue mich, dass wir in 15 Jahren auch deren Perspektive immer mehr im Mainstream auch mitbekommen. Weil das Schlimmste, was man machen kann, ist für andere Gruppen einfach sprechen. Jeder sollte für sich die Möglichkeit haben, seine Interessen und Ideen zu formulieren.
Und diese Möglichkeiten gibt es jetzt mehr und mehr. Jetzt habe ich mal eine Frage, die ich schon einigen Leuten gestellt habe. Da bin ich mal auf Ihre Antwort gespannt. Es ist ja zum einen so, dass die weiße Bevölkerung massiv von diesem Rassismus profitiert hat, von dem Kolonialismus. Also unser Wohlstand hier ist ja aufgebaut auf dem Kolonialismus. Und zum anderen ist er ja auch systemimmanent verankert. Den haben wir uns ja über Generationen anerzogen. Können wir den überhaupt verlernen?
Und das ist quasi, ich bin ja Berufspessimist, aber das ist eine Sache, wo ich natürlich auch darauf achte, dass ich auch als Autor weiter überhaupt atmen kann. Rassismus ist etwas, was man lernt. Rassismus lernt man beim Medienkonsum, im Bildungssystem, bei persönlichen Kontakten in der Familie und im Freundeskreis. Und die gute Nachricht ist, dass man Rassismus verlernen kann. Das ist aber kein Aus- und Anknopf tatsächlich, sondern es ist ein Prozess. Deswegen habe ich auch mein neues Buch quasi darauf hingeschrieben, dass man diesen Prozess besser nachvollziehen kann. Jeden Tag, im Rahmen der Möglichkeiten natürlich, kann man daran arbeiten, diesen Rassismus zu verlernen, zu sagen, nein, das ist zum Beispiel eine schwarze Person auf der Straße und ich habe komische Gedanken einfach beim Anblick. Was bedeutet das eigentlich? Was sagt das über mich als Person aus? Und wie gesagt, es ist manchmal viel verlangt, weil nach Feierabend, nach einem 8 bis 17 Uhr Job, vor allen Dingen in diesen komischen Pandemiezeiten, von den Leuten noch zu verlangen, sich hinzusetzen, eine Stunde antirassistische Hausaufgaben zu machen, das ist nicht leicht. Deswegen gibt es aber auch Arbeitsteilung. Leute wie ich arbeiten halt vor, damit andere Menschen es einfacher haben, genau diesen Rassismus zu verlernen. Das würde ich mir wünschen. Allein die Bereitschaft und sich diese Frage zu stellen, was kann ich jeden Tag tun, damit diese Gesellschaft inklusiver wird? Das ist schon mal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, finde ich.
Sind wir da beim John F. Kennedy, der gesagt hat, man soll sich überlegen, was man für die Gesellschaft machen kann. Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, ohne zu weiter schon vorzugreifen, von hilfreichen Tipps für antirassistisches Denken und Handeln. Da sind wir jetzt schon dabei. Gibt's so, ich sag mal, so kleine Übungen, dass das Ganze jetzt nicht so abstrakt wird, wenn man sagt, ja, wir haben antirassistische Strukturen, wir sind so aufgewachsen. Da können natürlich viele Leute jetzt auch nichts mit anfangen, weil wenn man denen sagt, ob du Rassist bist, sagt natürlich jeder erstmal von sich selber, er ist kein Rassist. Ne? Es wird sich ja keiner selber dieses Label geben. Gibt es da so kleine Beispiele, wo man sagen kann, ja, da kann ich jetzt wirklich direkt auch so handeln?
Ich habe sogar ein Beispiel aus Ulm. Ich war nämlich vor einigen Jahren, ich glaube vor 2, 3 Jahren in Ulm bei einer Lesung für mein erstes Buch unterweisen, was heißt privilegiert zu sein. Und da war eine Kollegin, eine Lokaljournalistin anwesend im Publikum, die danach auch einen Artikel geschrieben hat. Jetzt bin ich als Autor es gewöhnt, dass einige Leute halt meine Arbeit nicht so gut finden. Das ist auch Teil des Diskurses. Diese Person, diese Journalistin aber, war in ihrem Text anscheinend ja sehr beleidigt, dass ich überhaupt das Wort Weiße benutze. Und das ist ein gutes Beispiel, das ich auch in meinem neuen Buch nochmal aufgreife und mit White Fragility umschreibe. Da geht es darum, dass allein das Wort Weiß oder weiße Mehrheitsgesellschaft sehr viele weiße Menschen irritiert. Und ich würde mir wünschen, jedes Mal, wenn Sie Weiß hören, denken Sie mal darüber nach, wie es Minderheiten geht, also verletzbaren Minderheiten geht, die sich jeden Tag, wirklich jeden Tag in der Zeitung lesen, im Fernsehprogramm hören, im Internet lesen. Und ich kann Ihnen versprechen, dass wenn man einmal innehält und nochmal überlegt, warum eine von Rassismus betroffene Person auf die weiße Mehrheitsgesellschaft schaut, dass man hoffentlich dann auch versteht, dass es total wichtig ist, genau diese Privilegien zu reflektieren und darüber zu streiten. Und diese Kollegin, diese Journalistin aus Ulm, die hat da quasi einen Impuls gehabt, den sie, glaube ich, nicht gut reflektieren konnte. Und das ist so ein kleiner Kniff, einfach zweimal darüber nachdenken, wenn es um Race, wenn es um Rassismus geht, was man schreibt oder was man sagt.
Ist natürlich ein bisschen schwierig, weil es natürlich so in uns angelegt ist. Aber es ist natürlich klar, in dem Moment, wo ich von der weißen Bevölkerung rede, dann tue ich ganz viele Leute ausschließen. Ne? Leute wie Sie oder Ihre Landsleute, die hier sind, die sind da ja dann gar nicht mit gemeint. Das muss man sich auch klar machen. Das ist eine ganz klare Exklusion.
Klar, es ist eine Exklusion, aber es ist auch wichtig, weil wir schreiben, ich weiß nicht, welche Medien Sie konsumieren. Ich habe in sehr, sehr vielen Redaktionen gearbeitet und jeden Tag wird dort über Araber, über Türken, über Muslime, über Juden, Jüdinnen, über queere Menschen, über Sinti und Roma geschrieben. Und wenn man jetzt anfängt, über Weiß zu reden, dann ist es einfach nur einerseits fair, weil ich fand es immer als Autor etwas komisch, dass die Mehrheit der Bevölkerung so gar nicht vorkommt. Und andererseits ist es total wichtig, auch aus sozialwissenschaftlicher Sicht, dass man einen kritischen Blick auf eine Gruppe in der Gesellschaft wirft, die bisher ja nicht so gut erforscht ist. Und ja, es ist harte und viel Arbeit. Es ist viel verlangt tatsächlich, sich da zu reflektieren und dann immer zu sagen, in einer gewissen Situation, wie positioniere ich mich eigentlich? Welche Privilegien bringe ich als, wenn man jetzt weggeht von weiß oder nicht weiß, welche Privilegien bringe ich eigentlich als Cis-Mann mit, also als Mann, der sich mit dem Geschlecht identifiziert, in das er hineingeboren wurde. Mir geht es allein deswegen, weil ich halt ein Mann bin, viel, viel besser. Und mir geht es, beziehungsweise viel besser ist das falsche Wort, also mein Leben ist viel leichter im Vergleich zu zum Beispiel Transmenschen oder Frauen, die in sehr vielen anderen Situationen diskriminiert werden, wo ich aber quasi die Abkürzung nehmen kann.
Das bedeutet also, wir sind noch lange nicht am Ende. Jetzt habe ich mal eine ganz andere Frage, ein bisschen ketzerisch vielleicht. Wenn ich jetzt, ist ein bisschen gefährlich vielleicht, aber sage ich, was habe ich als weißer Mann in dem Fall, der ich bin, was habe ich denn jetzt davon? Ich sage es mal bewusst überspitzt, ja, ist doch mir egal, die brauchen doch nicht gehört zu werden oder die können doch ihre Arbeit machen. Habe ich doch jetzt nichts davon, warum soll ich mich auf die überhaupt einlassen? Was hat die Gesellschaft davon? Hat doch bis jetzt auch immer gut funktioniert, die sollen still sein. Was sagen Sie solchen Leuten?
Da würde ich natürlich in Frage stellen, ob das alles so gut funktioniert hat bisher und für wen das gut funktioniert hat. Und ich kann diese Reaktion auch gut nachvollziehen, ohne sie jetzt ohne Verständnis zu zeigen, weil es auch Teil des Privilegs ist, diese Reaktion an den Tag zu legen. Was geht mich das an, ist quasi ein Impuls, eine Reaktion, das muss man sich erstmal leisten, das zu formulieren. Und viele, viele, viele Menschen in unserer Gesellschaft tun das. Ich würde aber dem begegnen, dass auch Ihnen als Individuum in dem Fall zugutekommen würde, wenn durch eine inklusive Gesellschaft tatsächlich ein besseres Leben für alle ermöglicht wird. Es ist friedlicher, es ist inklusiver, es ist einfach bessere Stimmung. Und ich kann mir gar nicht so gut vorstellen, dass jemand gegen eine Gleichberechtigung aller Menschen, wirklich, das ist jetzt die utopische Vision, die Gleichberechtigung aller Menschen, egal welche Hautfarbe, welches Geschlecht, welche sexuelle Orientierung und so weiter die Person mitbringt. Das kommt auch dem einzelnen Individuum gut zugute. Und das würde ich natürlich irgendwie, oder ich habe das so oft wiederholt auf meinen Lesungen, aber auch Leserbriefe, die mir geschrieben werden. Und es gibt aber gleichzeitig, wie gesagt, einige, die wollen gar nicht zuhören. Und dann verplempere ich auch meine Zeit nicht mehr mit Leuten, die quasi sowieso ein festes ideologisches Gebilde haben.
Jetzt ist es natürlich ganz schwer, natürlich dürfte keiner etwas dagegen haben, von so einer utopischen Gesellschaft, in der zu leben, aber wir haben halt jetzt einen Status quo, der ja den Weißen etwas wegnimmt. Das ist natürlich immer leicht zu sagen, jawohl, alle sollen gleich sein, wenn es mir nicht wehtut. Ja, wenn es anfängt, mir weh zu tun, dann wird es ja viel, viel schwieriger. Dann ist es ja noch schwieriger, den Leuten davon zu überzeugen, von ihren Privilegien etwas abzugeben.
Da ist aber die Frage, wegnehmen oder nicht wegnehmen. Einerseits würde ich sagen, wirtschaftlich betrachtet ist der Kuchen so groß, dass wir alle irgendwie ein sehr dickes Stück abhaben könnten. Das heißt, wenn jetzt in einem Unternehmen Vorstände alle alte weiße Männer sind, und ich habe wirklich nichts persönlich gegen alte weiße Männer, einige von meinen besten Freunden sind alte weiße Männer, aber wenn da jetzt in diesem Unternehmen eine homogene Führungsriege irgendwie sitzt, dann tut es dem Unternehmen selbst gut, wenn man diese Führungsriege diversifiziert. Jede, glaube ich, Person, die ein bisschen was von VWL und BWL versteht, wird Ihnen sagen können, dass man sich besser auf einen diversifizierten Markt einstellen kann, wenn die eigene Riege, Entscheidungsriege im Unternehmen auch diesen diversifizierten Markt repräsentiert. Das ist das eine. Das andere, Sie haben gesagt, wegnehmen. Manchmal frage ich mich natürlich auch, über was wir eigentlich diskutieren. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass eine Straße einen rassistischen Namen trägt in Deutschland und Betroffene sagen, wie wäre es eigentlich mit einer Umbenennung dieser Straße? Und dann kommen ganz viele privilegierte weiße Menschen meistens und laufen Sturm. Da finde ich das natürlich irgendwie so ein bisschen komisch, dass Menschen an einem Straßennamen so festhalten. Also warum ist die Identität von einigen weißen Individuen so stark verknüpft an so einer Banalität? Gleichzeitig ist es aber der öffentliche Raum. Und wenn ich als von Rassismus betroffene Person mich dort aufhalte und jedes Mal erinnert werde, dass ich hier eigentlich nicht dazugehöre, würde ich sagen, ich kann natürlich verstehen, dass dann Leute sagen, wir müssen irgendwie darüber diskutieren, wie wir quasi zusammenleben. Anderes Beispiel ist, wenn man in der Sprache sagt, also wenn ich zum Beispiel kritisiere, dass das Wort Nafri, Sie können sich bestimmt daran erinnern, an die Debatte von der Polizei erfundenes Wort, dass dies ein diskriminierendes, rassistisches Wort ist und mir aber gesagt wird, im Namen der Meinungsfreiheit muss man Nafri sagen können. Natürlich kann man sagen, was man will. Ich kann aber rassistische Sprache kritisieren. Wenn man aber seine Identität als weiße Person an das N-Wort oder an Nafri oder an andere diskriminierte Wörter knüpft, dann finde ich das schon so ein bisschen traurig und frage mich, was denken eigentlich die Leute, was man ihnen da wegnimmt.
Jetzt haben wir ja viel über das Individuum geredet. Das würde ich gerne nochmal zum Schluss von Ihnen wissen. Was kann denn der Staat, die Politik, weil Sie sagen, es ist ja auch ein strukturelles Problem, was können denn die dazu beitragen? Wird da schon was beigetragen oder sagen Sie, nee, da liegt doch noch einiges im Argen? Was würden Sie denn gerne unseren Politikern mitgeben, was sich von dieser Ebene bessern müsste?
Es gibt ein Modell, das schon in vielen deutschen Kommunen und Städten etabliert worden ist. Das heißt Gender Mainstreaming. Das bedeutet, bei jeder Entscheidung auf kommunaler Ebene wird nochmal auf den Gender-Aspekt geschaut. Beispiel, man baut eine neue Straße und überlegt irgendwie, wie wird da die Beleuchtung installiert. Jetzt wissen wir aus dem Gender Mainstreaming, dass vor allen Dingen Frauen betroffen sind, wenn einige Ecken in Städten nicht gut beleuchtet sind. Dass eine Gefahr einfach für sehr viele Frauen. Und das Gender Mainstreaming würde sagen, man muss dafür sorgen, dass die ganze Straße gut beleuchtet ist. In dem Zusammenhang würde ich mir wünschen, dass es so ein Mainstreaming gibt, das immer rassifizierte Minderheiten mitdenkt. Dass wir bei jeder Entscheidung uns fragen, wie geht es eigentlich mit verletzbaren Gruppen? Wie geht es den verletzbaren Gruppen bei dieser Entscheidung XY? Und das nicht nur auf der kommunalen Ebene, sondern auf allen Ebenen. Wir sind total weit entfernt von diesem Modell. Das wäre aber so mein Wunsch oder meine Vorstellung, was man dort staatlich machen kann. Und gleichzeitig bin ich eine sehr staatskritische Person. Das heißt, ich weiß, dass zum Beispiel die Polizei auf rassistischen Vorurteilen basierend auch agiert. Racial Profiling, fast alle Polizeigewerkschaftler geben zu, dass das ein Instrument ist, die die Polizei tagtäglich einsetzt. Und darüber muss kritisch diskutiert werden und in einem zweiten Schritt muss da auch gehandelt werden, dass man das ändert einfach. Weil jedes Mal, wenn eine Person, die nichts getan hat aufgrund ihrer Hautfarbe, von der Polizei kontrolliert wird, signalisiert man dieser Person, aber auch einer ganzen Community, ihr gehört nicht hierhin. Und das kann nicht sein.
Also jetzt sind wir dann, wenn das alles umgesetzt ist, auf dem Ziel, eine friedliche, gerechtere und inklusive Gesellschaft zu werden. Wie weit sind wir denn davon noch weg, von der perfekten Utopie? Oder macht es keinen Sinn, die Frage so zu stellen?
Ich meine, ich habe ja schon gesagt, ich bin Berufspessimist, da würde ich sagen, wir sind sehr, sehr, sehr weit weg. Es geht aber darum natürlich, dass Utopien überhaupt auch Menschen antreiben, nachzudenken, sich zu engagieren. Und oft wird antirassistischen Stimmen und Aktivistinnen, jenen Autorinnen, die halt sich antirassistisch äußern, vorgeworfen, dass sie spalten. Da habe ich immer zwei Antworten. Erstens, ich glaube, hinter der antirassistischen Idee steckt tatsächlich die Utopie des friedlichen Zusammenlebens. Das muss man erstmal verstehen, dass es darum geht, wirklich dann alle gleich zu behandeln. Und das ist ja, wie gesagt, erstmal was komisch wäre, wenn man dagegen wäre. Und zweitens bin ich gleichzeitig für Spalten. Und zwar jene, die menschenfeindliche Gedanken hegen und dieses Gedankengut auch umsetzen, in Politik zum Beispiel, die müssen wirklich sichtbar gemacht werden, diese Gruppen. Und die müssen politisch ausgeschlossen werden, diskursiv. Also man muss sagen, wenn es eine gewisse Partei gibt im Parlament, die eine Agenda fährt, wo es darum geht, Minderheiten auszulöschen, mehr oder weniger, dann muss man das wirklich offen diskutieren, muss man schauen, dass man als demokratische, wehrhafte Gesellschaft sich nicht davon einschüchtern lässt. Vor allen Dingen mit Blick auf die deutsche Geschichte ist es total wichtig, da in einem frühen Stadion ja, Farbe zu bekennen und zu sagen, das lassen wir als Gesellschaft nicht zu, dass da wieder Sündenböcke identifiziert werden, wo es gilt, die muss man einfach wegschaffen. Verstehen Sie, was ich meine? Also es ist total wichtig, da einmal zu sagen, das ist die rote Linie und weiter können wir nicht mehr verhandeln. Wir können nicht darüber verhandeln, ob Menschen im Mittelmeer ertrinken oder nicht. Wir können nicht darüber verhandeln, ob schwarze Menschen nach Deutschland gehören oder zur deutschen Gesellschaft gehören oder nicht. Wir können nicht darüber verhandeln, ob queere Menschen diskriminiert werden oder nicht. Es ist selbstverständlich, dass das Teil der Menschenwürde ist. Und wenn wir das quasi geklärt haben, dann können wir gerne über den Spitzensteuersatz streiten. Das ist nochmal eine andere politische Debatte. Aber fundamental müssen Gleichberechtigung und Menschenrechte gewahrt werden.
Ein wunderbares Schlusswort, dem man eigentlich gar nichts mehr hinzufügen kann. Es bringt es nochmal schön, wunderbar auf den Punkt, die friedliche, gerechte und inklusive Gesellschaft. Ich bedanke mich sehr herzlich. Wir sind nämlich schon am Ende angekommen bei unserem Podcast, bei Mohamed Amjahid. Er wird ein Buch rausbringen, Der weiße Fleck, sein zweites Werk, das ungefähr wann erscheinen wird? Nächstes Jahr, haben Sie gesagt, ne?
Am 1. März 2021, jetzt schon vorbestellbar beim Piper Verlag.
Sehr schön, mit hilfreichen Tipps für antirassistisches Denken und Handeln. Und ich bin sehr froh, dass Sie Zeit für uns gehabt haben. Ist nicht immer selbstverständlich bei Ihrem anstrengenden Tag. Und wir hoffen, dass wir mit unserem Podcast hier für diese für diesen Traum der inklusiven, gerechten und friedlichen Gesellschaft einen Beitrag geleistet haben. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen für die Zeit, Herr Amjahid.
Danke für die Einladung. Free FM.